Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ihr braucht euch auch keine Sorgen machen wegen diesem Stock hier. Das ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Und ich bin heute erschrocken, als ich herkam, wie viele fehlen, denen es offenbar wesentlich schlechter geht als mir. Und das ist schon, ja, es ist erschreckend, wenn man plötzlich kommt und doch so viele betroffen sind. Und sie konnten sich, die jetzt davon betroffen sind, gar nicht freuen an unseren wunderbaren Liedern, die wir eben hatten. Ich bin noch gar nicht beim Thema. Ich müsste jetzt eigentlich über das ein oder andere Lied reden. Aber ich kann nur über eine kurze Zeile anfangen. Die bewegt mich gerade. Und dann komme ich zum Thema. Aber eigentlich bin ich beim wesentlichen Thema. Willst du Jesum? Willst du wirklich Jesus? Er ist dein. Eigentlich habe ich heute Morgen nicht mehr zu sagen. Das ist so großartig, dass dieser König aller Könige, dieser Herr aller Herren, dieser Gott Mensch geworden ist. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir sehen in seinem Wort immer wieder diese Herrlichkeit. So ist Gott. Und dieser Jesus steht für uns, und jetzt sage ich mal bewusst, zur Verfügung. Wir können mit ihm eine Beziehung eingehen. Ist es nicht? Ja, es ist einfach großartig. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist so groß und wunderbar, so voll Liebe und Barmherzigkeit. Und dass du jeden Einzelnen hier liebst, das ist einfach toll. Möchten uns bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir deine Stimme hören, dass du unser Leben veränderst, dass du uns Trost gibst, wo wir Trost brauchen, und Korrektur, wo wir Korrektur brauchen, und Wegweisung, wo das dran ist. Danke, dass wir mit dir rechnen können. Amen. Die Unwandelbarkeit Gottes ist heute das Thema. Und als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, ja, was mache ich denn daraus? Unwandelbarkeit Gottes. Und dann ist mir aufgefallen, so viele Bibeltexte reden davon. Das scheint was ganz Wichtiges zu sein. Warum? Bei uns Menschen ist Veränderung ganz normal. Gar nicht unbedingt negativ erstmal. Es ist völlig normal, dass sich immer wieder Dinge ändern. Ich habe hier stehen vom Neugeborenen bis zum Kreis. Wie viel Veränderung, Stufen, Entwicklung liegt da drin. Eine Ehe verändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Manche von euch sind schon 50, 60 Jahre verheiratet, irgendwo in dem Bereich. Dürfte die längste Ehe hier sein, außer ich hätte was übersehen, wir hätten noch mehr als 60 Jahre. Da ändert sich manches in der Ehe. Oder ich denke an meine Kindheit zurück, da gab es die beiden Kaufhäuser Hertie und Karstadt. Erinnert ihr euch? Und jetzt habe ich gerade in dieser Woche gelesen, dass Karstadt nun langsam ganz Richtung Ende geht. Und Hertie gibt es ja schon länger nicht mehr. Die Innenstädte sahen anders aus. Da waren viel mehr Geschäfte in den unterschiedlichsten Richtungen. Und es geht steil bergab, dass von den Innenstädten, was das Einkaufen angeht, das schöne Shoppen, nichts mehr, kaum noch was übrig bleibt. Unser Bundeskanzler sprach vor rund einem Jahr von Zeitenwende. Das wäre ein großer Wandel. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass es den Verbrennungsmotor nicht mehr geben soll. Das geht doch gar nicht in meinem Denken. Und über Heizungen rede ich jetzt besser nicht. Traditionslokale verschwinden, seit ich Kind war vor 50 Jahren, lebte ich in einer anderen Welt. Ich habe mal, das ist aber auch schon wieder einige Jahre her, mit meinem jüngsten Sohn geredet und habe gemeint, ihr habt doch eigentlich viel mehr Sicherheit heute. Gut, das war vor dem Ukraine-Krieg, das gebe ich zu, ist 10 Jahre ungefähr her. Und er hat gemeint, nein, Papa, es ist ja nichts mehr, was fest ist. Ehe ist nicht mehr, Beruf ist nicht mehr lebenslang und so weiter. Alles wandelt sich. Selbst Menschen, die mir nahestehen, verändern sich. Manche zum Guten, aber manche auch nicht. Alles irgendwo ändert sich. Auch Veränderung im Leben mit Jesus? Fragezeichen. Aber hoffentlich, manche nicken, ja, hoffentlich ist meine Beziehung zu Jesus über die Jahre und Jahrzehnte tiefer geworden, dass ich ihn mehr kenne. Und hoffentlich bin ich nicht, wir reden ja von Wiedergeburt, auf dem Stand eines Neugeborenen geistlich oder Kleinkind, Trotzphase, stehen geblieben, sondern habe mich zu einem erwachsenen Christen, zu einem reifen Christen, sagt das Neue Testament, entwickelt. Veränderung. Was ist bleibend, was ist dauerhaft? Alles verändert sich, Gott nicht. Alles verändert sich, manches positiv, manches nicht, aber Gott ändert sich nicht. Wir haben so schöne Bibelverse gehört. Aus Psalm 102 noch einmal: Mein Gott, nimm mich nicht in der Lebensmitte schon weg. Du überdauerst die Generationen. Einst hast du die Erde gegründet und der Himmel ist das Werk deiner Hand. Sie werden vergehen. Du aber bleibst. Kannst du dir das vorstellen? Dass Himmel und Erde vergehen. Das steht doch so fest. Nein, Himmel und Erde werden vergehen, Gott bleibt. Sie werden zerfallen wie ein altes Kleid, du wechselst sie wie ein Gewand und sie schwinden dahin. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre enden nie. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich habe 3 Punkte heute Morgen. Einmal, Gott ändert sein Wort nicht. Gott ändert sein Wesen nicht. Und Gott ändert seinen Namen nicht. Das sind die 3 Punkte, über die ich sprechen möchte. Gott ändert sein Wort nicht. Da gibt es ganz, ganz tolle Bibelstellen. Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die stehen fest. Warum ist das so? 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Und mir ist so bewusst geworden, bei dieser Predigtvorbereitung, dass es so Linien gibt, die gehen durch die ganze Bibel. Die fangen hier vorne an und hören erst, muss ich auf die allerletzte Seite gehen, ganz am Schluss, ja, hören die überhaupt auf? Die sind immer noch da. Denn hier ganz am Schluss bin ich in der Ewigkeit angekommen und die Linien sind immer noch da. Und da möchte ich mit euch einige wenige anschauen. Es wären noch so viele. Viel, viel mehr. Eigentlich sollten wir uns den Sonntag dafür Zeit nehmen. Das ist so ein tolles Thema. 1. Mose 3, Vers 15. Da spricht Gott zu der Schlange. Wir sind da im Garten Eden. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Die erste Prophezeiung auf Jesus hin. Jetzt müssten wir eigentlich alle Prophezeiungen auf Jesus hin anschauen und müssten gucken, dann ist Jesus gekommen und das ist erfüllt und es setzt sich bis heute fort, das, was ganz am Anfang angekündigt ist. Hier steht, dass er der Sieger ist, nicht die Schlange. Und die Schlange steht für Satan. Nicht die Schlange ist der Sieger, sondern Jesus ist der Sieger. Ich habe gesagt, wir müssen ganz vorne anfangen, 1. Mose 3, jetzt gehe ich in Offenbarung 20. Viel weiter geht's nicht nach hinten. Da heißt es, er packte den Drachen, die uralte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und legte ihn für 1000 Jahre in Ketten. Die ganze Geschichte auf dieser Erde fängt mit einer Prophezeiung an, geht über Golgatha, der Sieg über Satan, vor allem dann auch in der Auferstehung und endet nie. Denn ich bin kurz vor der Ewigkeit und in der Ewigkeit ist der Satan nicht mehr, die Schlange nicht mehr. Eine Linie, die sich so durchzieht, das Alte Testament, das Neue Testament bis in die Ewigkeit, das ist die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Thema, was mich sehr bewegt die letzten Jahre. Und jetzt schauen wir mal nach Jesaja 6 in den Thronraum Gottes, Jesaja 6. Und da sieht der Jesaja Gott auf dem Thron sitzen. Da fallen diese wunderbaren Worte heilig, heilig, heilig. Es gibt nur diese einzige Stelle, wo dreimal eine Eigenschaft Gottes genannt wird. Heilig, dreimal. Heilig, heilig, heilig. Und da erbebt alles vor dieser Heiligkeit. Und dann heißt es, ich lese jetzt den ganzen Vers, es ist Jesaja 6, Vers 3. Einer, also das sind diese himmlischen Wesen, einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Herrlichkeit. Wir könnten noch mal ein Stück zeitlich zurückgehen. In Johannes 7 im hohepriesterlichen Gebet heißt es, dass Jesus zurückgeht zum Vater, zu der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Grund der Welt gelegt war. Also diese himmlische Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, die ist sogar schon vor uns da, bevor hier die Erde überhaupt geschaffen wurde. Dann heißt es in Johannes 1, Vers 14, Jesus wurde Mensch, das Wort ward Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des einzigartigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn du Gottes Herrlichkeit verstehen willst, dann schau den Sohn an, wie er unter uns gelebt hat. Herrlichkeit wird sichtbar. Aber wenn ich jetzt das gleiche, und jetzt bin ich sogar noch weiter am Ende der Bibel, Offenbarung 21, wenn ich das lese, dann kommt es mir fast, was ich bisher gesagt habe, was ich bisher erkannt habe von dieser Herrlichkeit, wenig vor. Meine Erkenntnis ist klein, nicht die Herrlichkeit. Offenbarung 21, Vers 23, da geht es um das neue Jerusalem. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr ist. Wie geht das denn? Sie wird von der Herrlichkeit Gottes überstrahlt. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Was muss das für eine Herrlichkeit sein? Das Lamm, Jesus, das Lamm, das geschlachtet ist, Jesus für uns gegeben. Und die Herrlichkeit Gottes, und das ist so hell, da brauchst du keine Lichter mehr. Da brauchst du auch keine Sonne mehr. Es muss eine fantastische, wunderbare Herrlichkeit sein. Die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Weltgrund gelegt war, die Herrlichkeit, die immer mal wieder sichtbar wurde, ganz besonders in Jesus natürlich. Und am Schluss sehen wir die ganze Herrlichkeit. Gott ändert sein Wort nicht. Eine andere Linie, eine ganz andere Linie. Gott rettet uns, damit wir ihm dienen. Gott rettet uns, damit wir ihm dienen. Ich weiß nicht, ob euch das Dienen so in die Wiege gelegt worden ist. Aber Gott stellt sich das genau so vor. Da ist Israel in der Gefangenschaft, in der Sklaverei in Ägypten. Und Gott wunderbar führt sie heraus, befreit sie. Und der Zweck ist, damit sie ihm dienen. Ich lese uns aus 2. Mose 4, die Verse 22 und 23. Das sagt Gott zu Mose: Du wirst dem Pharao Folgendes verkünden. So spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das ist einer der ganz, ganz tollen Stellen im Alten Testament, wo Israel als Sohn Gottes bezeichnet wird. Israel ist mein erstgeborener Sohn, sagst du dem Pharao. Und dann weiter. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Das ist für Gott völlig klar, wenn er uns erlöst, dass das in einen Dienst für ihn führt. Und das ist keine Sklaverei. Das ist eine Sklaverei in Ägypten gewesen. Was ist, bevor Jesus dich und mich erlöst? Wer ist unser Herr? Es ist eine Sklaverei der Sünde. Und die bricht Gott. Die Ketten sind gesprengt und wir können ihm dienen. Eine Linie durch die ganze Bibel. Eine letzte Linie, die ich heute Morgen aufzeigen möchte. Ich habe hier stehen: Vergebung aus Gnade. Vergebung aus Gnade. Ich wünsche jedem, dass ihm das ganz, ganz vertraut ist. Vertraut geworden ist, dass es rein Gottes Gnade ist. Ein unverdientes Geschenk, übersetzen wir es. Aber ich finde die Formulierung fast zu wenig. Wie großherzig ist Gott? Das sind wir so gewöhnt. Und jetzt gehe ich zu einem Mann, den ich sehr bewundere und der in der Bibel eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich gehe ins Alte Testament zu König David. Und in David sehen wir so viel vom Messias, vom Jesus. Es ist so wirklich großartig. Und viele von uns kennen aber auch die dunkelste Stunde bei David mit Ehebruch und Anstiftung zum Mord. Ganz tief gefallen. Und wir lesen in 2. Samuel 12, wie der Prophet Nathan von Gott zu David geschickt wird, aber jetzt noch nicht, um ihm Vergebung zuzusprechen, sondern um ihn zu überführen. Was hat König David, der eigentlich so eine enge Beziehung zu Gott hatte, gemacht? Verbergen wir es. Das darf nicht ans Licht kommen. Kann man auch verstehen? Kann man verstehen. Und dann schickt Gott den Nathan. Und er erzählt ihm eine Geschichte, 2. Samuel 12, von einem armen Mann, der ein einziges Schäfchen hat und ein Reicher nimmt es ihm weg und dadurch wird der David überführt. Und die Sünde ist offen, denn der David ist von Herzen ehrlich. Von Herzen ehrlich und sagt, ja, dieser reiche Mann, der gehört bestraft. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist dieser Mann. Mit deinem Handeln bis hin zum Ehebruch und Mord. Und dann heißt es in 2. Samuel 12, Vers 13, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu ihm, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, damit du nicht stirbst. Der David konnte kein Opfer bringen für diese Tat. Das ist auch was, was ich mir immer wieder bewusst mache. Wir haben so viele Stellen, gerade im dritten Buch Mose, wo es darum geht, bring ein Opfer und du bekommst Vergebung. Und wir können dann überlegen, inwieweit durch Tieropfer Vergebung geschieht. Aber erstmal steht einfach da, du bringst dieses Opfer und du bekommst Vergebung. Aber nicht bei Mord. Nicht bei Mord. Was für eine Chance hat der David? Keine. Keine. Und dann ist da dieser gnädige Gott, der ihn überführt. Und wir sind genau bei dem, was wir in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. Es wird festgemacht in Wesen Gottes. Er ist treu und gerecht, dass er dir vergibt und dass er dich reinigt. Wie geschieht Vergebung im Neuen Testament? Durch Gnade. Wie geschieht Vergebung im Alten Testament? Durch Gnade. Wir sind mitten im Herzen Gottes bei dieser Sache. Eine Linie durch die ganze Bibel. Ja, und manchmal tut man sich doch schwer, das Alte Testament ist so fremd und ist das nicht ein Gott der Rache und im Neuen Testament haben wir einen Gott der Liebe und was dann so alles kommt. Vielleicht kennt der eine oder die andere schon diese Geschichte, die ich jetzt uns erzähle. Es geht um Pastor Wilhelm Busch. Und während der Zeit des Dritten Reichs kam jemand zu Pastor Wilhelm Busch, ein Kirchenmitglied, und er wollte seinen Sohn taufen lassen. Und der Bittsteller wollte allerdings keinen Taufspruch aus dem Alten Testament. Das sind ja keine schönen Bibelverse. Sondern bitte aus dem Neuen Testament. Das ist ja das Testament der Christen. Und das Alte Testament ist ja die Bibel der Juden. Wir sind im Dritten Reich noch dazu. Der Pastor schlug daraufhin ein paar Bibelverse vor, die der taufwillige Vater sehr schön fand, zumal er sofort erkannte, dass dies Sprüche waren, die nur aus dem Neuen Testament sein konnten. Der Pastor musste den Vater dann aber enttäuschen, als er ihm sagte, dass sämtliche der zitierten Sprüche aus dem Alten Testament stammten. Dann hat Wilhelm Busch zitiert: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ihr wisst, wo das steht? Hebräer 10. Ist doch 10, wenn ich das richtig. Da dachte dieser Mann, aber das muss doch im Alten Testament stehen. Und er war sehr, in Anführungszeichen, enttäuscht. Die Täuschung geht weg, dass das im Neuen Testament steht. Es scheint ein nicht auszuräumendes Missverständnis zu sein, wonach im Alten Testament von einem zornigen Gott die Rede ist, während uns Jesus im Neuen Testament einen liebenden Gott verkündet, wobei beide Gottheiten nichts miteinander zu tun haben sollen. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Gott der Gnade, das ist ein Ausdruck, der im Blick auf Gott im Hebräischen durch verschiedene Worte, ich denke, mehr als 300 Mal vorkommt im Alten Testament, dass ihr diesen Gott der Gnade die ganze Bibel hindurch täglich findet. Gott ändert sein Wort nicht. Zweiter Punkt, Gott ändert sein Wesen nicht. Ich liebe Jakobus 1, Vers 17. Bei Gott ist Folgendes: Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis gibt. Das ist so schön, dass dieses Licht dauerhaft ist und nicht mal wechselt. Und Dann gibt es ein Kapitel, Maleachi 3, in vielen, vielen Punkten ein sehr, sehr spannendes letztes Kapitel des Alten Testaments, Maleachi 3. Und da heißt es in Vers 6, ich, der Herr, habe mich nicht geändert und ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Ja, schon, manche haben schon verstanden, Söhne Jakobs. Der Jakob ist der Fersenhalter, der Betrüger. In diesem Kapitel 3, beziehungsweise im ganzen Buch Maleachi, geht es darum, dass das Volk Gott ungehorsam ist. Dass sogar, dass es Gott, Thema Zehnter, betrügt. Man könnte übersetzen, warum bestiehlt ihr mich? Warum raubt ihr mir das, was mir zusteht? Ich habe mich nicht geändert und du auch nicht. Du bist immer noch der Fersenhalter, der Betrüger. Und sie fragen Gott, das kann doch nicht sein. Hast du dich geändert? Hast du dich geändert? Was ist, wenn Gott unsere Sünde aufdeckt? Hat er sich dann geändert? Was ist, wenn Gott uns erzieht? Das ist nicht immer schön. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig, dass er uns erzieht. Und dass wir seinem Ebenbild immer ähnlicher werden. Herrlichkeit, Stichwort Herrlichkeit. Aber schön ist es nicht. Hat er sich dann geändert? Einige von euch haben das miterlebt und vielleicht auch daran gedacht, als ich jetzt heute Morgen wieder mit Krücken aufmarschiert bin, wie oft über die Jahre oder Jahrzehnte, die ich jetzt hier bin, Gott mich immer mal wieder aus dem Verkehr zieht. Gesundheitlich. Das kommt vor, ja. Und diesmal ist es relativ harmlos bisher, als das, was war, ja. Hat dann Gott sich geändert? Ich bin mir sehr sicher, dass Gott sich nicht ändert, nein. Es ist weiterhin der liebende Gott. Das ist das, was ich durchbuchstabiere, was ihr auch durchbuchstabiert über die Jahre. Er hat sich nicht geändert, aber ich bin mir ganz sicher, er will mir jetzt wieder durch diese Situation was sagen und er will zu euch reden durch diese Erziehung. Und der eine hört vielleicht ein bisschen schneller, der Thomas, der da vorne steht, hört nicht so schnell. Und dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Geschütze. Und das ist gut. Aber es ist nicht immer leicht. Was ist, wenn Gott mir nicht das gibt, was ich möchte? Oder wenn er mir das nimmt, was ich nicht hergeben möchte? Ist er dann immer noch unwandelbar? Was wäre die schlimmste Veränderung, der schlimmste Wechsel bei Gott? Was wäre das Schlimmste, wo er sich ändern könnte? Ich bin sehr froh, dass das hypothetisch ist. Aber was wäre das Schlimmste? Ich meine, wenn wir von der Liebe Gottes getrennt werden würden, wenn er uns heute noch liebt und morgen zumindest weniger liebt oder gar nicht mehr liebt. Und wer das am besten ausgedrückt hat, das ist Paulus in Römer 8. Die Worte will ich uns lesen. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Das war Römer 8, 35 bis 39. Hausaufgabe, lest auch noch die Verse davor. Ich habe es ein bisschen verkürzt. Das ist einer der großartigsten Texte. Gottes Liebe ändert sich nicht. Und wir werden nicht von ihr getrennt. Ein letzter Punkt, ein kürzerer Punkt. Es wäre nicht der Punkt, den man am ausführlichsten machen müsste. Gott ändert seinen Namen nicht. Wie viele Namen Gottes gibt es in der Bibel? Und alle sagen etwas für ihn aus. Ich gehe mal in 2. Mose 3. Das ist die Geschichte, der Bericht mit dem brennenden Dornbusch, wo Gott dem Mose begegnet. Und Gott sprach weiter zu Mose, 3 Vers 15, sagt den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen von Generation zu Generation. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Das ist mein Name für immer. Glaubt ihr an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Das steht ziemlich weit vorne. Weitere Beispiele. Eines der schönsten Kapitel ist 2. Mose 33. Da heißt es, ich muss die Formulierung gucken, nicht, dass ich die falsch in Erinnerung habe. Vers 18. Wir sind direkt nach dem goldenen Kalb. Eine ganz dramatische Situation. Und Mose möchte, dass wirklich Gott selbst mit dem Volk mitzieht. Gott bietet an, ja, schicken wir halt einen Engel mit. Nein, du selber musst mitziehen. Und dann geht es noch weiter. Der Herr sprach zu Mose, Vers 17, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, nämlich mitgehen, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Also wenn mir Gott das zuspricht, das ist fantastisch. Und der Mose geht weiter und er geht zu Recht weiter. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Willst du Gottes Herrlichkeit sehen? Ich will die auch sehen. In Jesus. Die will ich sehen, ja? Das hat uns Gott zugesagt. Vers 19. Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun, ich will vor dir proklamieren, ausrufen, den Namen des Herrn, meinen Namen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ist das der Name Gottes? Was für ein wunderbarer Name. Ich gehe jetzt noch ins Kapitel 34. Da ruft Gott selber nochmal diesen Namen aus. Da heißt es in Vers 6, der Herr ging vor dem Angesicht des Mose vorüber und Gott proklamiert, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Das ist der Name Gottes. Gnädig und barmherzig, voller Güte und Treue. Wir wissen alle, dass dann der Name Jesus Gott rettet, der Inbegriff aller Namen Gottes wird. Aber ich finde es so toll, wie sich Gott im Alten Testament offenbart, das ist mein Name. Und ich habe jetzt ja, wie gesagt, das Thema eigentlich nur angerissen. Ich lese uns Abschließend Philipper 2. Jesus erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Das ist der Name Jesus. Was ist bleibend, was ist dauerhaft, was hat Bestand? Alles verändert sich, Gott nicht. Sein Wort ändert sich nicht. Sein Wesen ändert sich nicht. Und sein Name besteht bis in alle Ewigkeit. Ich möchte zum Abschluss beten, wem es möglich ist, den bitte ich aufzustehen. Herr Jesus, wir stehen einfach nur staunend vor dir. Du hast den höchsten aller Namen. Der Name, in dem Rettung ist. Der Name, in dem Liebe und Gnade und Barmherzigkeit ist. Der Name auch, in dem Größe und Allmacht ist. Danke, dass du dich nicht änderst. Danke, dass dein Wort fest besteht. Es ist absolut vertrauenswürdig. Wenn du sprichst, du bist kein Mensch, der lügt, kein Mensch, der täuscht, kein Mensch, der etwas vorenthält, uns manipuliert oder sonst etwas. Dein Wort ist verlässlich. Danke, dass dein Wesen, dass du dich nicht änderst. Du bist wirklich immer dasselbe. Und manchmal zweifle ich, hast du dich geändert? Und manchmal haben wir sogar Lieder, wo es darum geht, dass du uns verlässt oder ähnliches. Danke, dass das völlig undenkbar ist. Du bist dasselbe. Und danke, dass wir deinen Namen kennen und dieser Name ewig besteht. Amen.